Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Historiker Sir Christopher Clarke hat vor einigen Jahren mit seinem Buch Schlafwandler sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Kritik auch auf sich gezogen, dadurch, dass er die These von der Hauptschuld der Deutschen am Ersten Weltkrieg in Zweifel gezogen hatte. Christopher Clarke hat nun ein neues Buch veröffentlicht unter dem Titel Gefangene der Zeit. Und in dem schreibt er, dass er, um seine eigenen Gedanken zu ordnen, ich zitiere, und um der Welt draußen zu signalisieren, dass Historiker auch dann denken, wenn die Welt ringsum den Betrieb einstellt, dass er deshalb Podcast-Gespräche geführt habe mit Kolleginnen und Kollegen mit der Frage, ob das Nachdenken über die Vergangenheit helfen könne, die derzeitige Zwangslage zu verarbeiten. Für das Gespräch mit Christopher Clarke vor der Sendung habe ich den kurzen Weg genommen und ihn gleich um die Antwort gebeten. Also, kann das Nachdenken über die Vergangenheit helfen, die Corona-Gegenwart zu verarbeiten?
Absolut, ich denke schon. Also vor allem das Reflektieren, das Nachdenken über die Vergangenheit, über die Geschichte, lehrt uns als erstes, dass wir nicht die Ersten sind, die vor solchen Herausforderungen gestanden haben, nicht? Insofern ist das ein Weg aus unserer Gefangenschaft in der Gegenwart. Wir können manchmal wirklich Gefangene der Gegenwart werden, wo unsere Vorstellung über die Grenzen des eigenen Daseins nicht hinausreicht. Und der Blick auf die Vergangenheit hilft uns dann. Und ich habe bei mir selbst gemerkt und ich habe auch vom Feedback von Hörern und so weiter festgestellt, dass viele das als Beruhigung empfanden, als sie dann hörten über Episoden aus der Vergangenheit, wo die Menschen mit diesen Krankheiten umgehen mussten und entweder gemeistert oder nicht gemeistert haben.
Dann gehen wir mal weit zurück ins frühneuzeitliche Venedig oder nach Florenz im 16. Jahrhundert, gebeutelt von der Pest. Da weisen Sie darauf hin, dass wir heute zwar mehr wissen über Pandemien, auch besser darüber kommunizieren können, dass es aber auch erstaunlich viele Parallelen gibt.
Absolut. Also die sind so zahlreich, man kann sie kaum alle auflisten. Also erstens die Angst vor der Krankheit, die ist eine Konstante. Die hat es schon immer gegeben bei diesen pandemischen Krankheiten. Andererseits der Mangel an Angst. Also das Problem, dass die Angstverdrossenheit sich dann einstellt und die Leute dann auf einmal plötzlich nicht genug Angst haben vor der Krankheit. Also ich denke jetzt an eine Episode aus dem Florenz des 15., des 16. Jahrhunderts, wo junge Florentiner dann gefeiert haben, getanzt haben, mitten in der Pestzeit in der Stadt, wo um sie herum alle starben. Und die Gesundheitsinspektoren sind zu einem Friedhof gegangen, haben die Leiche einer gerade verstorbenen jungen Frau rausgeholt und mitten unter die Menge der Tanzenden und Feiernden geworfen mit den Worten, die will auch tanzen. Also auch damals gab es das Problem, dass es Leute gab, die das einfach nicht wahrhaben wollten, dass man sich einschränken muss in Zeiten der Pandemie.
Aber auch auf etwas anderes weisen Sie ja hin. Die Seuchen des Mittelalters oder der frühen Neuzeit haben ja in der Geschichtsschreibung tiefe Spuren hinterlassen. Aber jüngere Pandemien, wie zum Beispiel die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts, die haben wenig Interesse gefunden, auch in der Geschichtswissenschaft. Wie kommt das?
Das ist eine rätselhafte Sache, dass diese Pandemien sehr bald aus dem kollektiven Bewusstsein verschwinden. Sie sind, während sie da sind, sind sie ein wirklich drastisches Erlebnis. Aber wenn sie einmal weg sind, dann vergisst man sie wieder schnell. Das ist irgendwie ein Teil des Erholungsprozesses. Zum Beispiel nehmen wir die Vereinigten Staaten. Also wer weiß zum Beispiel unter den Amerikanern, ich meine jetzt nicht unter den Historikern, die wissen das natürlich, aber der Normalamerikaner weiß wahrscheinlich nicht, dass mehr Leute an Pocken während der Revolutionskriege in Amerika, mehr Leute an Pocken und Lagerepidemien gestorben sind, als an den Schlachten oder als irgendwelchen Gewalttaten. Also die Kriege werden nicht vergessen, sie gehen in die Erinnerung und werden eingezeichnet sozusagen in das Hirn der Nachkommenden, die Krankheiten wiederum verschwinden aus dem Gedächtnis.
Was wir aus der Pandemie lernen werden. Haben Sie da eine Idee oder ist das unpassend, einen Historiker nach der Zukunft zu fragen?
Es hat während der Pandemie immer hoffnungsvolle Überlegungen zu diesem Thema gegeben. Wir würden vielleicht lernen, einsichtsvoller mit den sozial Schwächeren umzugehen. Man hat davon gesprochen, dass durch die Pandemie vielleicht wir mehr Respekt bekommen würden vor den Leuten, deren Arbeit vielleicht nicht so geschätzt wird, wie sie geschätzt werden sollte. Aber es ist ja fragwürdig, ob diese Lehren erhalten bleiben werden, nachdem die Krankheit wieder weg ist. Ich denke eher, die Menschen werden sehr schnell vergessen, wie es ihnen ging während dieser Zeit. Was vielleicht eine dauerndere Wirkung auf unser Gedächtnis haben wird, sind die Nachwirkungen, die wirtschaftlichen Nachwirkungen des Virus. Und das wissen wir noch nicht, wie die Welt aussehen wird, wie schnell die globale Wirtschaft, die globale Ökonomie sozusagen sich erholen wird. Das wissen wir nicht, weil wir einen exogenen Schock dieser Art nie gesehen haben. Das ist was Neuartiges. Die Krankheit selbst, die Pandemie, die Einfrierung gewisser Sektoren und so weiter, das ist nicht neu. Aber ein exogener Schock, wo man von einem Tag auf den nächsten die Wirtschaft einfach ausschaltet, per Dekret sozusagen, das ist was Neues. Denn die Reaktion der Staaten, der staatlichen Behörden auf die Krankheit ist neuer als die Krankheit selbst.
Ihr Buch ist ja entstanden vor der Corona-Krise und hat ein Schlusskapitel mit dem Titel Unsichere Zeiten. In der Kürze der Zeit lässt sich dieser Bogen, den Sie da schlagen, gar nicht nachvollziehen. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Der Bogen reicht vom Wegfall der Bipolarität des Kalten Krieges, 89-90, dann die friedliche Veränderung der Ordnung Europas, dann aber so etwas wie die Vertreibung aus dem Paradies, Golfkriege, Putin-Regime, Niederschlagung der Demokratie in China, dann Erstarken als Wirtschaftsmacht, dann Finanzkrise, Eurokrise, Klimakrise, Trump-Jahre. Sir Christopher, Historiker haben ja manchmal die Neigung, eine Sinnhaftigkeit, eine Ordnung in die Dinge bringen zu wollen. Sehen Sie eine Ordnung oder moderner ausgedrückt ein Narrativ, eine Story?
Ich glaube, wir sind auf der Suche nach einer solchen Story. Vielleicht gibt es sie, aber ich kenne sie nicht. Also ich würde sagen, wir kämpfen noch mit dem Charakter dieser Epoche. Wir haben auch keinen Namen für sie, ne? Über die Eigenart dieser Epoche werden wir wohl noch ein bisschen länger nachdenken müssen. Also eines ist aber schon klar, dass die Unberechenbarkeit zu einem Wesensmerkmal unserer Zeit geworden ist. Die Unvorhersehbarkeit der Ereignisse, die Instabilität der Strukturen, die Multipolarität, die Entstehung von neuen regionalen Mächten, die Infragestellung altehrwürdiger Weltordnungsvorstellungen. Also das ist schon eine Zeit, wo sehr viel infrage gestellt wird und nicht nur zwischen den Staaten, sondern auch in der Strukturierung dessen, was Jürgen Habermas die Öffentlichkeit genannt hat, nicht? Also der Umgang mit Informationen, mit Medien und so weiter, das ist alles im Umbruch. In Umbruchssituationen wird es ungeheuer schwer, nach vorne zu schauen. Ich glaube, zum Teil deswegen sind wir ebenso verunsichert.
Ein Vorteil haben ja Historiker, wenn sie auf die Gegenwart blicken, den nämlich, dass die Vergleichsmaßstäbe so schön lang sind. Wenn wir jetzt allmählich aus dieser Unsicherheitssituation, die Sie beschreiben, in eine Endzeitstimmung verfallen, dann kann der Historiker immer darauf verweisen, dass es diese Endzeitstimmungen auch schon so lange, lange zuvor gab. Vielleicht trösten Sie uns etwas mit dem Blick auf die 1520er Jahre, wo Martin Luther das Ende der Welt auch schon sehr nah sah.
Absolut. Nee, und er war nicht der Einzige. Melanchthon, sein großer theologischer Freund, auch ein Reformer, sah das ähnlich. Das Problem war natürlich, dass das Ende der Welt nicht kam. Und als das Ende nicht kam, haben Luther und Melanchthon ist verschoben. Also ich meine, das können wir auch tun. Natürlich kann man sich unterhalten darüber, wie nah die Klimakatastrophe ist und wie groß unsere Chance ist, ihr zu entgehen. Aber es gibt auch die Frage, ob wir noch fähig sind, uns die Zukunft vorzustellen. Also es ist nicht nur sozusagen objektiv die Frage, ob wir überhaupt eine Zukunft haben, sondern sind wir fähig, die Zukunft zu kartieren und zu besetzen. Das muss man tun, um überhaupt handlungsfähig werden zu können. Das ist das, was uns, glaube ich, fehlt. Es ist das Problem, dass wir unser Narrativ, das vormals uns die Vergangenheit mit der Gegenwart und mit der Zukunft verbunden hatte, nicht mehr haben. Und wir müssen jetzt ein neues finden, eine neue Zukunftsvorstellung, ein neues geschichtliches oder historisches Bewusstsein, in das wir uns einbetten können, damit wir nicht einfach auf jeden Schock mit einer totalen Desorientierung reagieren. Deswegen war für mich diese Septemberrede, sogenannte Septemberrede an der Sorbonne 2017 von Emmanuel Macron interessant. Egal, was man von Macron, von dem Inhalt seiner Politik hält, war das ein interessantes Signal. Er hat gesagt, Europa ist das, was uns eine Zukunft gewährleistet. Europa ist unser Horizont nach vorne. Und wenn wir nicht an irgendeinem Projekt arbeiten, wenn wir die Zukunft in diesem Sinne nicht besetzen, dann wird die Vergangenheit die Gegenwart einholen. Und ich finde, der hatte damit recht. Das ist eine Frage, die sich die Handelnden, die lenkenden Verantwortlichen vielleicht ernster nehmen sollten.
Sir Christopher Clark war das, der gebürtige Australier, lebt in Großbritannien, lehrt am St. Catherine's College in Cambridge. Sein neues Buch heißt Gefangene der Zeit.